Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, 8. Kapitel. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wenn ihr jetzt alle ganz leise seid, dann könnt ihr was hören. Ich gehe dazu ein bisschen zur Seite, aber ihr müsst ganz leise sein. Habt ihr das Knarzen gehört? Fachleute sagen, der Winter macht was mit Holz. Orgel verstimmen sich, da fehlt die Feuchtigkeit. Als ich am Mittwochabend hier in der Kirche war, war das noch viel extremer. Ich bin fast erschrocken. Man könnte sagen, das Material wird müde, es seufzt. Ihr wart ganz still, deshalb habt ihr es wahrscheinlich ohne Verstärker gehört. Der Apostel Paulus sagt, es gibt in dieser Welt, in unserem Leben, auch in der Beziehung zu Gott, ein Geräusch, ein Seufzen. Das zu hören, ist ganz wichtig. Und ich habe ja studieren müssen und dann habe ich mein griechisches Lexikon befragt, was steht in der Bibel im Original, wo deutsch übersetzt wird, Seufzen steht. Ich sage euch dieses Wort, Stenazo. Und die, die von Sprache was verstehen, sagen, dieses scharfe S, was wir ja beim Aussprechen hören und wahrnehmen, Seufzen, Stenazo, das ist eine intensive Form. Da geht es um Gefühl. Da geht es um etwas, was von innen her nach außen kommt. Ein Stöhnen, ein Seufzen, ein Schluchzen. Ja gut, jetzt weißt du, was das für ein Wort ist. Aber jetzt geht es nochmal drum, wo wird das Wort verwendet? Wer seufzt denn da eigentlich? Und jetzt kommt etwas, das habe ich in meinem ganzen Studium noch nicht entdeckt, nur jetzt, weil der Olaf Steding gesagt hat, arbeitet mal was aus für die Hauskreise. Dieses Wort verwendet der Apostel Paulus für die Menschen, für Gott und für die Tiere. Also er sagt im Grunde genommen, Tiere seufzen, der Mensch seufzt und Gott seufzt mit. Jetzt werden manche sagen, ja okay, allen gemeinsam. Aber bevor ihr so schnell das abhakt, möchte ich euch mal sagen, das ist der Hammer. Dass Gott, der Mensch und die Tiere oder die Bäume das Gleiche machen. Kurze Probe. Wenn du Kartoffel kochst und du hast noch ein paar Hausschweine und du schmeißt denen die Kartoffel in den Trog, was machen die dann? Schmatzen natürlich und fressen. Also klar, die schmatzen und fressen. Wenn ein Konfirmand zum Frühstück am Sonntag die aufgebackene Semmel mit Nutella bestreicht, was sagst du dann? Er schmatzt, aber er isst Und jetzt stell dir noch die Königin Elisabeth in England vor, betagt, mit Gebiss natürlich. Der Diener steht neben ihr und legt auf. Was sagst du jetzt? Schmatzen nicht. Majestät speist. Ist es nicht so? Das heißt, Sprachniveau für uns heißt, jeder hat sein Spezialwort für das, was ansteht. Und an diesen Worten verwendest du, ob der edel, normal oder sozusagen ein Schwein ist. Und jetzt wird vielleicht klar, warum diese Entscheidung von dem Paulus so revolutionär ist, dass er sagt, stöhnen, das ist allen gleich. Und wenn es allen gleich ist, dann müsste man ja erwarten, dass die es untereinander wahrnehmen und verstehen. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt wieder zu diesem Geräusch zurückkomme. Wir haben das Problem, dass wir heute nicht hören, wie Bäume kommunizieren. Und dass es uns egal ist, oft egal ist, was Tiere in ihrer Verzweiflung für Laute ausstoßen. Stenazzo, es geht um Stöhnen und Seufzen und es betrifft alle. Und wenn jetzt jemand wirklich interessiert ist an Bibel und sagt, wo kommt dieses Seufzen in der Bibel vor? Kann ich vielleicht aus dem Zusammenhang, aus einer Geschichte verstehen, was das eigentlich bedeutet? Oder bin ich nur auf dieses erste Entdecken angewiesen? Und ich sage euch, dann habe ich wirklich gestaunt. Im Alten Testament, 2. Buch Mose, kommt genau dieses Wort vor, und zwar, als die Ägypter die Israeliten als Sklaven eingesetzt haben für die Ziegelei. Und wenn du diese Geschichte in Verbindung bringst mit dem Wort Seufzen, dann versteht jeder, was gemeint ist. Ein Sklave seufzt, weil er sagt, für den bin ich nur eine Arbeitskraft, der Depp. Meine Würde ist sozusagen aufgelöst. Und ein Sklave seufzt, weil er sagt, das Einzige, was ich den ganzen Tag höre, ist, mach schneller mehr. Alles andere ist denen egal. Und dann kann man verstehen, dass dieser Mensch, der hier angetrieben und sozusagen in die Arbeit, in die Produktion reingetrieben hat, dass dem nichts anderes übrig bleibt, wie diesen laut schluchzen, intensiv seufzen. Vielleicht sogar wütend sein, aber hilflos. Und jetzt hast du verstanden, was Seufzen eigentlich bedeutet. Und jetzt stell dir mal vor, du bist draußen auf dem Acker und so ein Wahnsinns-Bulldog mit seinen Profilen fährt über das Land. Und das Einzige, was die Ackergrume hört, ist mehr, schneller. Und dann kapierst du, was der Paulus gemeint hat. Da kannst du nur noch seufzen und schluchzen, weil er deine Würde gar nicht mehr sieht, weil er in dich hineinprügelt und sagt, mehr, das ist Seufzen. Und nicht vergessen, Gott kennt es auch. Warum seufzen Menschen? Der Paulus beschreibt hier, das ist eine chaotische, dramatische Geschichte, dass der Mensch spürt, es passt nicht mehr bei mir. Die wechselnden Zusammenhänge lösen sich auf, der Regelmechanismus Da gibt es Störungen. Die Möglichkeit, die ich früher hatte, die ist sozusagen runtergefallen von 100% auf 70%. Und je älter du wirst, desto mehr sitzt du manchmal rum und sagst dir, es wird weniger, die Qualität wird schlechter. Ich glaube, ich war noch nicht mal 50, da gab es in Ingolstadt einen Pfarrer weniger wie normal. Und der Dekan hat gesagt, ihr auf dem Land, arbeiten, Stadt. Taufgespräch an einem Abend. Ich weiß das noch, ich habe meinen Stadtplan rausgelegt auf dem Beifahrersitz und ich hatte noch kein Navi. Also es war sozusagen fast im Mittelalter. Und dann hast du ja im Auto so ein kleines Flaggerlämpchen. Ich hatte den Stadtplan. Ich bin ja eh schon Brillenträger seit der Schulzeit. Und ich konnte auf dem Stadtplan keine Straße mehr lesen. Jetzt bist du in Ingolstadt, musst zum Taufgespräch und bist so alt geworden und so zerstört, dass du gar nicht mehr lesen kannst, wo diese Straße ist. Ich war. Es war mir zum Seufzen. Und genau das, was wir erleben, bei der Potenz, wir Männer, ja, und so weiter, überall kannst du das einsetzen. Es wird weniger, die Zusammenhänge passen nicht mehr. Genau das passiert in der Schöpfung auch. Und wenn wir Gott nicht hätten, der das genauso nachfühlen kann, kann man nur sagen, gute Nacht. Und jetzt kommt der Teil, den meine Frau vorbereitet hat, wo dir klar wird, was das für ein Gewinn ist, dass Gott in diesem Seufzen dabei ist und das versteht und uns nicht hängen lässt.
Sie merken schon, wir haben das Thema von der Hauskreisreihe, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, aufgegriffen. Und da habe ich versprochen, über diese zwei Verse mir nochmal Gedanken zu machen. Und ich muss mich bei Ihnen bedanken. Ich war so begeistert, dass ich das so entdeckt habe. Also, dass du gesagt hast, jetzt hörst du auf vor dem, was mich eigentlich interessiert, Olaf. Und jetzt habe ich den nochmal ganz genau angesehen und habe die zwei Verse durch mich durchgehen lassen. Aber ich möchte beginnen mit der Frage, mit einer Frage, die wir mit diesen zwei Versen bedenken wollen. Ich werde diese Frage stellen und einen Moment Stille geben, dass jeder mal für sich drüber nachdenkt. Wie geht es Ihnen beim Beten? Leider dürfen wir auch in der Kirche nicht austauschen. Zoom haben wir hier nicht. Und so habe ich mir gedacht, ich nenne einmal beispielhaft 6 Erfahrungen. Beim Beten bin ich ruhig geworden. Ich habe Gottes Nähe gespürt. Mir kam ein Wort, das half mir weiter. Ich fand keine Worte mehr zum Beten in dieser furchtbaren Situation. Hört mich Gott? Denn was danach kam, verstehe ich nicht. Ich nehme mir zu wenig Zeit zum Beten. Wie oft habe ich um diesen Freiraum gekämpft, aber im Alltag verliere ich immer wieder diesen Freiraum. 6 Gebetserfahrungen. Ich werde sie gleich nochmal aufzählen, weil der Sinn ist, dass Sie eine Gebetserfahrung auswählen, die am ehesten Ihrer Erfahrung entspricht. Eine, ne? Also eine, die Ihnen wichtig ist. Diese Gebetserfahrung sollen Sie festhalten, sozusagen das Kreuzchen machen, wenn Sie was hätten, und sich merken, und zwar die ganze Predigt durch. Und damit Sie Ihre Auswahl aus den 6 Erfahrungen wirklich festmachen, das ist wichtig, sonst verfliegt Ihnen das wieder, können Sie ein kleines Zeichen geben. Wenn ich es jetzt nochmal vorlese, können Sie sozusagen Ihr Kreuzchen machen, indem Sie nicken, dann sehe ich das. Wenn Ihnen das zu peinlich ist, können Sie auch irgendetwas anderes sich überlegen. Meinetwegen, Sie zuppeln sich zufällig am Ohrläppchen oder Sie streichen sich über die Stirn. Machen Sie irgendetwas, das Sie für sich selber festhalten. Das ist meine Gebetserfahrung. Wie geht es Ihnen beim Beten? Beim Beten bin ich ruhig geworden. Ich habe Gottes Nähe gespürt. Mir kam ein Wort, das half mir weiter. Hört mich Gott? Ich nehme mir zu wenig Zeit zum Beten. Also, Sie haben sich festgelegt, behalten Sie es in Ihrem Herzen. Nun hören wir die Worte des Apostel Paulus zum Beten in Römer 8, die letzten 2 Verse dieses Abschnittes. Und Ihre Aufgabe ist es, Ihre Gebetserfahrung im Herzen mit dem Gehörten zu bedenken, zu beziehen. Wer glückliche Gebetserfahrung im Herzen hat, wird dadurch noch dankbarer, dass Gott ihm diese Erfahrung geschenkt hat und merkt, es liegt nicht an ihnen, dass sie diese glückliche Gebetserfahrung machen durften. Und wenn sie unzufrieden oder traurig sind mit ihrer Gebetserfahrung, so ist es mir ein Anliegen und ich bitte Gott darum, dass er durch sein Wort und sein Wirken in ihnen löst, was sie enttäuscht hat. Ob sie nun von Gott enttäuscht sind oder von sich selbst. Was schenkt uns Gott, wenn wir beten? Römer 8, Vers 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott will. Uns fällt zuallererst auf dieses unaussprechliche Seufzen des Geistes. Um das zu verstehen, möchte ich erstmal den Blick richten auf Gott, was Paulus hier über Gott sagt. Zuerst, das ist immer am einfachsten zu sagen, was Paulus nicht sagt. Er sagt nicht, Gott im Himmel hört unsere Gebete und entscheidet dann, wie er reagiert. Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit, die Paulus hier uns vorstellt. Paulus sagt in dem wesentlichen Teil von Gottes Wirklichkeit, Gott steigt herab in unsere Wirklichkeit, in unsere Tiefen und dabei bleibt er Gott über allem. Also Gott ist in sich selbst eine liebende Bewegung. Wir haben es hier gehört zwischen Geist und Gott. Die Bewegung geht von Gott aus, ist in uns durch seinen Geist. Der Geist nimmt unsere Wirklichkeit und Worte wahr, kehrt zurück als Stellvertreter für uns zu Gott, damit dann Gott an uns tut, was er in seiner Liebe tun will. Gott und Geist, das ist erst einmal eine Beziehung der Liebe in Gott, in der er uns jetzt einbezieht. Ja, die wir wissen, um unsretwillen steigt er so tief herab, kommt herab, in unsere Wirklichkeit, in unsere Herzen. Stellt sich gleich die Frage, was nimmt der Geist in uns denn wahr, wenn er herabkommt? Und da betont Paulus Schwachheit. Unsere Schwachheit ist, dass wir nicht bei Gott bleiben können. Ich denke, wer kennt das nicht, der wirklich zu beten versucht? Ich bete und wups, sind die Gedanken schon wieder ganz woanders. Wir arbeiten, wir genießen, wir reden und merken erst spät, dass wir uns von Gott entfernt haben. Das ist unsere Schwachheit. Der junge Mönch Martin Luther hatte ein feines Gespür für seine Schwachheit. In diesen Gedanken habe ich mich schon wieder von Gott entfernt. Man erzählt, dass er mehrmals täglich beichten ging. Dann meinte er, Gott wieder nahe zu sein, doch wie lange? Ich denke, der junge Mönch Martin Luther hat was Wesentliches übersehen. Bei Paulus hier finden wir es. Der Geist hilft uns auf. Er ist ja schon in uns und wendet sich mit uns zu Gott. Durch diese Bewegung ist unser Gebet, eigentlich egal, was wir bitten und was wir beten, eine Rückkehr zu Gott. Diese lebendige Beziehung zwischen Gott und dem Menschen stellt der Geist wieder her. Das ist die eine Bewegung von uns zu Gott. Aber noch mehr, der Heilige Geist weiß, wo ganz konkret in meinem und deinem Leben die Schwachstellen und die Not sitzt. Wir Menschen sind einfach, um uns auch vor uns selbst, vor unserer Dunkelheit zu schützen, blicken wir nicht so einfach in die Tiefe unseres Herzens. Aber der Heilige Geist tut es. So seufzt der Heilige Geist in uns und bringt dadurch ohne Worte, nicht mal der Heilige Geist hat Worte, wir haben ja schon gleich keine Worte dafür, er bringt dadurch das Schwache und Dunkle unseres Herzens zu Gott. Es muss unaussprechlich sein, was er immer wieder entdeckt bei uns. Er seufzt. Er hält nun unsere Not der Liebe Gottes entgegen. Und wir wissen von Gott, dass er nicht Lieberes will als Dunkles erhellen und Kaltes wärmen. Und er tut das, und es kommt ja wieder zurück zu uns, damit wir loslassen können, was nicht zu uns als Kinder Gottes passt. Der Heilige Geist erkennt auch das kalte Herz. Also wenn etwas kalt wird, wird es fest und andere meinen, immer wieder bei mir gegen so eine innere Mauer zu rennen. Es sagt auch das Sprichwort dazu, dass es Situationen gibt, da ging bei ihr die Jalousien runter. Mauer, innere. Nun kann ich, und es ist auch ganz sinnvoll, ein Verhalten einüben, damit diese innere Mauer die anderen nicht so trifft, wenn sie auf mich zugehen. Aber im Grunde genommen ist die innere Mauer noch da, nur etwas eingepackt. Und diese innere Mauer, dieses Kalte im Herzen, das nimmt der Heilige Geist wahr. Und dann wissen wir wieder diese Bewegung und er bringt es zu Gott und seiner Liebe. Und aus dieser Bewegung wird dieses kalte Herz durch Gottes Liebe warm. Vielleicht auch in manchen Stellen, wo wir das zwar spüren, aber gar nicht in Worte fassen können und es auch nicht müssen. Unser Beten ist im Wesentlichen nicht unsere Worte, sondern diese liebende Bewegung Gottes. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, das sicher viele kennen in der Fürbitte. Ich glaube, das machen die meisten. Wir beten für unsere Kinder, manchmal mit mehr Sorge, manchmal mit mehr Dankbarkeit. Und wenn wir so das bringen, dann spürt der Heilige Geist gleich mit, was in diesem Elternherz noch ist. Alte Erfahrungen mit dem Kind oder selbst als Kind, was uns gar nicht bewusst ist, aber das nimmt der Heilige Geist wahr und seufzt. Und bringt diese mit zu Gott. Und außerdem, das hat mich immer wieder getröstet, dass es der Gott ist, der die Herzen meiner Kinder besser kennt wie ich als Mutter und viel besser weiß, was ihnen notwendig ist. Also so geht diese liebende Bewegung zwischen Gott und mir, die wieder zurückkommt, ja auch, das schreibt er an anderer Stelle, der Paulus, zu meinen Kindern viel besser, wie ich es sagen könnte. Jetzt sage ich erstmal Amen. Denken Sie noch an Ihre Gebetserfahrung? Es ist Ihre Aufgabe, in diese liebende Bewegung Gottes Sie hineinzustellen. Ich sage nur ein Beispiel. Hört mich Gott, denn was danach kam, verstehe ich nicht. Mit Paulus können wir sagen, Gott hat gehört. Er hat ihr Seufzen im Gebet vernommen. Und der Geist hat das Gebet mit allen Hintergrundinformationen, die wir selber gar nicht wissen, zu Gott hingetragen. Und Gott hat es in seiner Liebe bedacht. Und was er dann tut, das versteht sein Kind nicht, weil es immer noch hier im Seufzen lebt. Aber es ist gewiss, wenn man diese Worte ernst nehmen, dass unser Seufzen wiederum auf das, was dann passiert oder nicht passiert, wieder zu Gott getragen wird. Denn es ist eine ständige Bewegung zu Gott hin, auf die wir vertrauen dürfen. Soweit also Ihre Aufgabe, Ihre Gebetserfahrung mit dieser liebenden Bewegung Gottes in Einklang bringen oder in Beziehung stellen. Da möchte ich Ihnen noch eine Hilfe sagen. Jetzt kommst du ins Spiel. Ich mache mir, vielleicht weil ich im Ruhestand bin, unwahrscheinlich viel Gedanken. Manchmal sind sie auch schwer. Und da ist es mir eine große Hilfe, wenn ich ihm alles Mögliche erzählen kann. Im Reden klärt sich dann so manches. Natürlich auch durch seine Antwort, er reagiert auch, aber das ist irgendwie wichtig. Stimmt? Also manchmal sagt er, du, jetzt ist Mitternacht, jetzt ist Schluss. Und vielleicht haben Sie das Glück, auch einen Menschen zu haben, mit dem Sie ganz offen Ihre Gedanken austauschen können. Das hilft. Und wenn Sie keinen haben, dann reden Sie mit Gott, als säße er neben Ihnen. Und dann kommen Ihre Gedanken in diese Liebesbewegung Gottes hinein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.